Ja, wir haben beim Abendmahl eben so passend, so gut, so richtig gehört, was es mit uns zu tun hat. Es war auf der einen Seite ein Rückblick, auf der anderen Seite ein Ausblick. Aber wie ist es jetzt in der Zwischenzeit, in der Zeit, wo wir leben? Wie soll denn unser Leben mit Jesus ganz konkret aussehen? Wir feiern einmal im Monat Abendmahl, wir erinnern uns an Jesus Christus zurück. Und die Frage, die sich dann aber wiederum stellt, ist, wie leben wir denn dann von dem Sonntag des einen Montags, bis zum anderen Sonntag des anderen Monats, unser Leben mit Jesus. Wir haben vor einigen Jahren mit den Männern über das Thema Hingabe nachgedacht und das ist mir wichtig geworden, sodass ich auch ganz konkret über dieses Thema sprechen möchte. Was bedeutet das eigentlich, ganz konkret mit Jesus zu leben? Und ich glaube, um zu verstehen, was etwas bedeutet, kann man auch mal darüber nachdenken, was bedeutet es nicht. Ja, wenn ich jetzt irgendwo in Japan bin und dann erkläre, was ist Espelkamp, dann würde ich sagen, es ist keine Großstadt. Ja, es ist, und ich würde vielleicht erstmal ein paar Dinge nennen, was es nicht ist, und dann würde der Person, mit der ich rede, deutlicher werden, was es ganz konkret ist. Und ähnlich wollen wir uns auch diesem Begriff der Hingabe nähern. Ich möchte heute in der Predigt darauf stehen bleiben, was Hingabe nicht ist, wie Hingabe falsch gelebt werden kann, werde aber nicht definieren, was Hingabe ist und wie es gelebt werden soll anhand der Schrift. Das kommt in einem zweiten Teil. Weil oft ist es ja so, wenn wir den Begriff Hingabe hören, dann rattert es vielleicht in unserem Gehirn und wir haben sofort einige Begriffe, die wir mit dem Begriff Hingabe in Verbindung bringen. Wir haben ein bestimmtes Bild, wir haben vielleicht eine bestimmte Aufgabe, die wir in der Gemeinde wahrnehmen, die wir dann in Verbindung setzen mit Hingabe, eine bestimmte Aktion. Und wenn wir vielleicht irgendetwas tun, wenn wir uns einbringen für Gott, für die Gemeinde, dann sagen wir, das ist Hingabe. Ich diene Gott, ich tue es für Jesus Christus. Aber ist das so? Ich glaube, es gibt ganz viele Situationen in unserem Leben, wo wir wirklich hingebungsvoll sind. Ja? Wenn ich beispielsweise Musiker bin, dann kann ich mich in der Musik komplett verlieren. Wenn ich musiziere, ich gebe mich der Musik hin und man würde so eine Person beschreiben, sie tut es wirklich hingebungsvoll. Leute, die von Herzen gerne Sport machen, wenn man ihnen zuschaut, sagt man, sie sind wirklich hingegeben bei der Sache. Aber wie ist das im Leben mit Jesus? Ich glaube, es ist selbstverständlich, wenn wir unser Leben mit Jesus ganzheitlich hingegeben leben, dann wird ein jeder von uns, und das kann ich garantieren, Freude im Christsein erleben, eine Freude, die nicht wirklich greifbar ist, aber eine Freude, die der Heilige Geist uns schenkt. Es wird einen Unterschied im Leben machen. Aber wenn ich im Leben mit Jesus etwas hingebungsvoll tue, ist es dann gleichzusetzen mit Hingabe? Ist ein treuer Dienst, den ich in der Gemeinde vielleicht schon über Jahre tue, automatisch auch Hingabe? Ich glaube, einiges scheint auf jeden Fall dafür zu sprechen, aber die Frage ist, muss es denn wirklich so sein? Ich glaube, die meisten von uns haben es hunderte Male gehört, jeder hat seine Vorstellung. Und ich möchte eben jetzt darauf eingehen, einige Dinge auch nennen, was Hingabe nicht unbedingt ist. Ja? Und ein erster Gedanke dazu ist, Hingabe ist nicht Bibel lesen, beten, Zeugnis geben, in der Gemeinde dienen. Ja, es klingt vielleicht zunächst ein bisschen provozierend oder auch komisch, das so zu hören, weil wir oft genau gegenteilig denken. Wenn ich denn das tun würde, dann ist das doch gerade Hingabe. Was in der Welt ist Hingabe, wenn nicht Bibel lesen und beten? Das ist doch Hingabe, so kann ich es doch für mich definieren. Und wenn ich das dann noch mit der Familie tue, wenn ich dann noch in den Gottesdiensten bin, in den Bibelstunden bin, in der Jugend, Kinderstunde, dann ist das doch das Leben, das ich lebe, worauf es letztendlich wirklich ankommt, ein hingegebenes Leben. Oder? Ich möchte es kurz erklären. Muss es denn automatisch so sein? Ist denn jemand, der jeden Morgen die Bibel liest, automatisch dadurch ein hingegebener Christ? Ist jemand, der 10 Minuten betet, automatisch hingegeben? Jemand, der seinen Platz wirklich in der Gemeinde gefunden hat und Gott dient, ist er denn automatisch dann auch hingegeben? Ich glaube nicht. Ja, ich kann ganz kontinuierlich Dinge tun und tun und tun und sagen, ich tue es für Gott, kann aber auf der anderen Seite nicht wirklich hingegeben leben. Ich kann in der Bibel lesen, kann aber auf der anderen Seite genauso nicht hingegeben leben. Ich kann Zeugnis in der Gemeinde erzählen, ich kann Zeugnis auf der Straße erzählen, was Gott Gutes in meinem Leben getan hat und was er noch im Leben tut und kann trotzdem nicht hingegeben leben. Ja, diese ganzen Dinge, die ich genannt habe, Bibellese, Gebet, Zeugnis geben, Dienst in der Gemeinde, sind Auswirkungen echt verstandener Hingabe, aber sie sind per Definition noch keine Hingabe. Hingabe ist so viel mehr. Ein zweiter Gedanke, Hingabe ist nicht die Bekehrung oder die Wiedergeburt. Ja, beim Abendmahl haben wahrscheinlich viele von uns an das gedacht, was Jesus Christus in unserem Leben getan hat, wie er uns herausgeführt hat von einem Leben in der Sünde in ein neues Leben hinein. Und dann kann eben auch unterschwellig der Eindruck entstehen, ich bin ja jetzt ein Kind Gottes, ich lebe ja jetzt ein Leben in der Hingabe, weil ja der Heilige Geist in meinem Leben lebt. Ja, weil man sich vielleicht sogar an diesen einen Tag erinnern kann. Ja, wenn wir das erlebt haben, ja, dann ist es richtig, dann haben wir ein Geschenk Gottes bekommen, etwas völlig Unverdientes, wo der Heilige Geist in unser Leben gekommen ist, wo die Sündenfrage geklärt wurde, wo wir neues Leben bekommen haben, aber das ist nicht Hingabe. Das ist eine Lebensübergabe, aber nicht automatisch Hingabe. Ja, wenn ich sage, ich bin ein Kind Gottes, dann kann diese Aussage und dann wird diese Aussage eine ganze Menge über mein Leben aussagen, ganz sicher. Aber sie sagt noch nicht darüber aus, ob ich mein Leben in Hingabe lebe oder nicht. Ja, die Errettung ist die eine Sache, aber Hingabe, das ist eine weitere Sache, ja, wo ich mich wirklich drauf einlassen muss, weil ich gerettet bin. Ein dritter Gedanke. Hingabe sind nicht einzelne Dienste, einzelne Taten, einzelne Aktionen. Ja, und das ist eben das, was ein Stück weit in unserer DNA drinne steckt. Ja, ich habe es hier vor einigen Wochen schon erwähnt, wenn wir an die großen Glaubenshelden zurückdenken, was fällt uns bei einem Mose ein? Er hat das Volk aus Ägypten geführt, ist für das Volk in die Bresche gesprungen. Er hat viel getan, viel geleistet, er war mit Jesus unterwegs und stand im Dienst Jesu. Also setzen wir gleich, er hat gedient, er hat getan, er hat gemacht, also hat er in Hingabe gelebt. Aber ist er deshalb ein Glaubensheld oder ein Abraham? Nein, sie waren Glaubenshelden, weil sie Glauben gehabt haben und weil aus dem Glauben heraus verschiedene Dinge dann in ihrem Leben eine Frucht sichtbar wurde. Ja, ich halte einen Vortrag, das muss nicht Hingabe sein. Ich verrichte einen Dienst in der Gemeinde, Kinderstunde, Jungschatini, egal, ich besuche die Kinderstunde, die Jugend, das muss nicht Hingabe sein. Ja, und viele von uns haben vielleicht unterschwellig, ich sage ja gar nicht, dass es offensichtlich vorhanden ist, vielleicht in den letzten Wochen, Monaten ganz intensiv im Camp mitgearbeitet, ihren Urlaub investiert, davor mitgearbeitet, danach mitgearbeitet, währenddessen mitgearbeitet. Und jetzt könnte man ja sagen, ich habe so fleißig mit angepackt, das ist doch Hingabe, sonst würde ich das alles ja gar nicht machen. Und man kann sich vielleicht zurücklehnen und sagen, weil ich mir so viel Zeit genommen habe, dann habe ich jetzt auch erstmal verdient, quasi eine Auszeit zu nehmen von der Hingabe. Ich war ja hingegeben in dieser Zeit. Auch wenn mein Leben so perfekt nicht aussieht, so schlecht kann es ja nicht sein, sonst hätte ich mich ja nicht eingesetzt, sonst würde ich mich auch in der Gemeinde Woche für Woche nicht einsetzen. Was kann ganz schnell passieren? Es kann passieren, wenn wir diese ganzen Dinge, die ich genannt habe, und da kann jeder bei sich selber überlegen, was sind die Dinge, die ihr in eurem Leben einsetzen könnt. Ich habe eine Reihe Dinge, die ich einsetzen könnte. Jetzt kann es ganz schnell passieren, dass ich diese Dinge quasi mir sage und mir dadurch so eine Art Ruhekissen verschaffe, um mich dann zurückzulehnen und sage, passt doch alles, was will Gott denn noch mehr? Er kann doch zufrieden sein mit meinem Leben, das heißt, ich kann in einer Täuschung der Hingabe leben, ohne wirklich hingegeben zu sein. Diese ganzen Dinge, die sind elementar wichtig für das geistliche Leben, nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Und das sind Auswirkungen echter Hingabe oder das sollen Auswirkungen sein. Ich kann es natürlich auch aus mir heraus tun, aber sie sind an sich noch keine Hingabe. Ein letzter Gedanke, was Hingabe nicht ist, bevor wir uns noch Beispiele anschauen. Hingabe ist kein Automatismus. Ja, wir haben oder viele von uns haben dieses neue Leben von Jesus bekommen und jetzt könnte man beispielsweise Epheser 2 lesen, wo es heißt, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das heißt, wenn Gott jetzt alles vorbereitet hat, ja, dann kann ich mich ja zurücklehnen und Gott wird es mir in meinem Leben schon zeigen, wenn er irgendetwas möchte. Und ich schiebe mir auch wiederum ein Ruhekissen unter und ruhe mich drauf aus und sage, ja, wenn Gott das Werk angefangen hat, dann wird er es auch zu Ende bringen. Natürlich, das wird er tun, aber das ist ein völlig das wäre eine völlige Fehlinterpretation des Verses. Ja, Hingabe geschieht niemals automatisch. Ja, Jesus Christus wünscht sich ein Leben in der Hingabe. Er lebt im Geist, aber es ist niemals ein Automatismus. Es ist eher, ja, wenn man so will, ein Lehrer sagte früher mal, es ist eine Art Pflichtfolge im Leben mit Jesus. Ja, etwas, was ich unglaublich gerne tue, ich erinnere wieder ans Abendmahl. Ja, wir haben Jesus Christus Danke gesagt, danke für das Opfer. Und dieses Werk ist mir so groß vor Augen, dass ich sage, Herr, ich möchte mein Leben für dich einsetzen, danke dafür. Ich möchte dir zurückgeben, ich möchte, dass andere Menschen auch diese frohe und freimachende Botschaft erfahren, weil ich Freiheit erfahren habe, weil ich Vergebung der Schuld erfahren habe, möchte ich nun auch in dem Leben, was Gott von mir möchte, in meiner Freiheit, also nicht in einem Diktat, in einer Gesetzlichkeit, in der ich gefragt bin, den Ansprüchen Gottes in irgendeiner Weise gerecht zu werden. Wir haben im Galaterbrief ausführlich drüber nachgedacht. Das wäre keine Hingabe. Ja, und dann, wenn wir eben in die Heilige Schrift hineinschauen, dann finden wir ganz konkrete Beispiele, wo ihr merken werdet, dass alles, was ich bis jetzt gesagt habe, das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern das ist das, wie auch Christen oder nicht Menschen damals ihr Christsein gelebt haben oder ihre Nachfolge gelebt haben. Ja, und es gibt einige Beispiele von Menschen, die Illusion hatten eines Lebens in der Hingabe. Und einige Illusionen wollen wir uns anschauen. Und die erste Illusion finden wir in der Apostelgeschichte. Ab Kapitel 5, Apostelgeschichte 5, ab Vers 1 bis 4. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Apostel zu Füßen. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Ja, merken wir, was hier in diesem Bibelabschnitt geschieht, was Hananias und Sapphira getan haben. Ja, was sie getan haben, hätten wir jetzt wirklich diesen ersten Vers, dann würden wir sagen, Mensch, das ist phänomenal, das ist grandios. Das sind Menschen, die wirklich hingegeben sind, die nicht nur für sich leben, die die Not anderer im Blick haben, die bereit sind zu geben. Also alle Tugenden eines Christen könnte man aufführen, einen Strich drunter ziehen und dann als Ergebnis Hananias und Sapphira drunter schreiben, wenn wir das nur den ersten Vers hätten. Aber ist es das wahre, ist es das unverfälschte Bild? Ja, sie gaben hier etwas vor zu leben, was letztendlich nicht der Realität entsprochen hat. Und das ist das Problem. Petrus sagt, ja, macht doch, was ihr wollt mit eurem Acker. Es hat euch ja niemand gezwungen, das zu tun, was ihr getan habt. Aber ihr habt etwas vorgespielt. Ja, nochmals, nach außen hin ein absolut vorbildliches Ehepaar, eine Beziehung zu Jesus Christus. Er war ihnen so viel wert, dass sie bereit waren, das zu verkaufen, was für sie ein Stück weit Altersabsicherung war. Sie waren bereit, einen hohen Preis zu zahlen. Es ist nicht so, dass sie die Kosten gar nicht überschlagen haben. Ja, auch da habe ich mir die Frage gestellt, wäre ich denn überhaupt dazu bereit, das zu tun, was die beiden hier getan haben? Ja, sicherlich lange abgewogen, sicherlich mit Freunden, mit Verwandten, mit Bekannten gesprochen. Sollen wir es tun, sollen wir es nicht tun? Es steht so viel auf dem Spiel und dann verkaufen sie es. Und man könnte hier meinen, welch eine Liebe muss das sein? Hut ab, das sind Leute, die Mut haben, auch Glaubensschritte zu gehen, die Vorzeigechristen der ersten Gemeinde. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Heilige Geist, der hat hier tiefer gesehen und der Heilige Geist hat Petrus geführt, dass er es erkannt hat und dass er sie jetzt direkt damit konfrontiert und sagt, wie es wirklich aussieht. Er spiegelt ihnen quasi ihr Herz wieder und sie mussten sich sehr ertappt gefühlt haben, als sie dieses Spiegeln, diese Worte gehört haben. Ja, und nicht selten kann es vorkommen, glaube ich, dass auch wir uns darin entdecken können. Auf der einen Seite, denke ich, wollen wir wirklich mit Gott leben, wir wollen Gott dienen und ich glaube, viele von uns leben mit Gott und dienen Gott und haben ihr Herz an Jesus Christus verloren und Gott die Ehre, wenn es so ist. Aber viele haben vielleicht auch damit ein Problem, sie wollen Gott dienen, aber andererseits hat man eine gewisse Angst in sich, sich Gott wirklich auszuliefern, weil man dann nicht weiß, was Gott denn dann vielleicht von einem fordert. Weil es dann bedeuten würde, das Leben wirklich auch zu verändern, den Heiligen Geist wirken zu lassen, dass er das Ruder des Lebens übernimmt. Ja, hätten sie zu Petrus gesagt, hier 70%, der Rest Altersabsicherung, ja, wir wollen da helfen, wo wir können und Gott hätte es ihnen reichlich betont. Und es scheint hier so zu sein, dass sie gar nicht verstanden haben, was Hingabe ist. Sie haben Hingabe an einzelnen Taten festgemacht, aber nicht daran, ihr ganzes Leben Gott ganz auszuliefern. Und so haben sie sich vielleicht in einem Aktionismus verrannt. Und auch an dieser Stelle, ja, ich möchte gar nicht zu sehr bei Hananias und Sapphira stehen bleiben, mit dem Zeigefinger zeigen. Ja, was bedeutet es, mal bei uns selbst gedacht, bei mir selbst gedacht, was bedeutet es für mich, ein hingegebenes Leben zu leben? Ja, was sind wir denn bereit aufzugeben für ein Leben mit Jesus? Und wo kann es sein, dass wir ein geteiltes Herz haben? Ja, und da glaube ich, um dieses Bild aufzugreifen, über das wir so oft nachgedacht haben, müssen wir eben in unser Lebenshaus schauen, in die verschiedenen Bereiche des Lebens schauen. Und wirklich einen prüfenden Blick haben, ist das Herz geteilt, sind Masken vorhanden, ja, gibt es so einen Hananias und Sapphira in unserem Leben oder ist unser Herz wirklich ungeteilt vor dem Herrn? Ja, und ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir unser Christsein nicht über das definieren, was wir meinen zu leisten. Das wäre für Gott so viel zu wenig, viel zu wenig. Ja, ich glaube, das haben sie ein Stück weit getan. Und da merken wir, was Gott will. Gott will nicht die Reste. Gott will auch nicht das Beste. Gott will alles. Er will sowohl die Reste in unserem Leben, sowohl das Beste in unserem Leben. Er will unser Leben ganzheitlich haben, das ihm zur Verfügung steht, mit den Stärken, mit den Schwächen. Und wenn wir dann weiterschauen oder davor schauen im Lukas-Evangelium, da finden wir weitere Beispiele, die auch diesen inneren Herzenswunsch hatten, Jesus nachzufolgen, die aber doch verschiedene Prioritäten in ihrem Leben gehabt haben, wo Jesus tiefer gesehen hat und wo er quasi auch einen Spiegel vor ihr Herz gehalten hat und gezeigt hat, wie es um ihr Herz steht. Und wo sie sich von Jesus ertappt gefühlt haben. Nach außen hin, wir werden es gleich merken, wiederum Vorzeigechristen. Solche Leute braucht man in der Gemeinde auf den ersten Blick. Aber eben doch kein hingegebenes Leben. Herr, schlag bitte Lukas 9 auf, die ihr eine Bibel dabei habt. Lukas 9. Da ist als erstes ab Vers 57 von einem Mann die Rede, der große Worte geschwungen hat. Ja, der Mann der großen Worte. Und dann heißt es ab Vers 57, Lukas Kapitel 9, und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihnen, ich will dir folgen, wohin du gehst. Ja, grandios, diese Aussage. Ja, Jesus fordert ihn gar nicht heraus. Zu den anderen beiden sagt er, kommt, folgt mir nach. Hier kommt er von sich alleine und sagt, ich will dir folgen, wohin du gehst. Also er drückt seinen Wunsch aus, Jesus, ich will gar nicht groß mit dir diskutieren. Ich will gar nicht meine Meinung in den Vordergrund stellen. Ich will dir einfach nur nachfolgen. Ja, geh los. Ich will jemand sein, der dir folgt. Dein Wille soll mein Wille sein. Ja, das steckt ja hinter dieser Aussage, die dieser Mann gebraucht. Und wie geht Jesus jetzt mit dieser Person um? Ja, freut er sich darüber? Jesus sagt in Vers 58, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Ja, so eine erstaunliche Antwort von Jesu, wo man denkt, ja, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und wir merken, es hat unglaublich viel miteinander zu tun. Ja, vielleicht manche, die dabei standen, haben gesagt, Mensch, kennst du diesen Jesus denn überhaupt gut genug? Ja, wie lange hast du denn schon seine Reden gehört? Hast du überhaupt die Kosten überschlagen? Haben vielleicht ihren Hut vor ihm gezogen und gesagt, das ist mal ein entschiedener Mensch. Aber auch hier die Ableitung für unser Leben. Ja, wie schnell lassen sich Dinge mit Worte beschreiben? Lassen sich Dinge in Liedern singen? Ich bin entschieden zu folgen Jesus, das Lied, das wir häufig singen. Aber auch hier, Gott sieht das Herz. Und hier ist eben diese Gefahr, mit Worten hingegebener zu sein, als mit dem Leben. Und Jesus sagt nochmal, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Also es scheint irgendwie nicht wirklich zu passen, aber die, ja, weil die Bereitschaft, Jesus nachzufolgen, ja nichts damit zu tun hat, ob ich ein Bett habe oder kein Bett habe. Aber wir merken, es hat doch sehr viel damit zu tun. Ja, ist dieser Mann bereit, auch auf Dinge zu verzichten, um der Nachfolge willen? Wirklich seine Prioritäten Jesus Christus zu unterstellen? Oder wollte dieser Mann vielleicht nur gehört werden? Wollte er nur einen Schein nach außen hingeben, eine Maske, dass alle dann sagen, Mensch, welch ein Nachfolger Jesu Christi? Ja, vielleicht könnte man es umschreiben, ich habe es hier so formuliert, du sagst, dass du bereit bist, mir überall hin zu folgen, aber bist du auch bereit, ohne jede Bequemlichkeit auszukommen? Ja, bist du bereit, um meinetwegen Willen zu verzichten, auch auf materielle Dinge? Und auf einmal merken wir, was der Text alles auch mit meinem Leben ganz konkret zu tun hat. Ja, anscheinend war er nicht dazu bereit, weil er wird gar nicht mehr erwähnt im Laufe der Heiligen Schrift. Er hat Selbstvertrauen gehabt, er hat eine gewisse Entschlossenheit gehabt, er hat eine gewisse Begeisterung gehabt. Er war, wenn man so will, vielleicht ein Fan Jesu Christi, aber er war kein Nachfolger Jesu Christi. Und da, um Nachfolge zu leben, um Hingabe zu leben, braucht es immer mehr als ein reines Lippenbekenntnis. Das können wir hier ableiten. Dann ist von einem zweiten Mann die Rede in Vers 59, der einfach nicht weiß, was er will. Er möchte hingegeben leben und möchte doch nicht hingegeben leben. Irgendwie auch hier so eine gewisse Geteiltheit, eine gewisse Schizophrenie. Und da heißt es in Vers 59, und er sprach zu einem anderen, also jetzt ergreift Jesus die Initiative, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Also es ist ja gut, dass Jesus Menschen sieht, den Einzelnen, sie in die Nachfolge ruft und genau das tut er hier. Und das Leben in der Nachfolge war für diesen Mann nicht völlig uninteressant. Hingabe stand, und das kann man glaube ich wirklich sagen, es stand auf seiner To-Do-Liste, ein festes Vorhaben, ich werde Jesus nachfolgen, auf welcher Nummer auch immer. Es hat auf jeden Fall es geschafft in seine To-Do-Liste. Und es ist natürlich für Jesus in Ordnung, wenn der Vater tatsächlich gestorben wäre, dass er dann eben das Begräbnis hält. Jesus ist ja kein Unmensch. Ja? Ehre Vater und Mutter, völlig selbstverständlich. Aber wir merken, was hier der Fall ist, das, was er sagt, scheint nur etwas Vorgeschobenes zu sein. Jesus, ich will dir nachfolgen, aber warte noch ein wenig, vielleicht im nächsten Jahr, wenn die Situation sich verändert hat oder wenn ich das zu Ende gebracht habe. Ja? Vielleicht ein bisschen vielleicht zu salopp das Beispiel. Ja, ich muss erst mal zu Hause den Garten fertig machen, bevor ich hier putzen kommen kann. Ich muss erst die Kinder alle groß haben, bevor ich dann irgendwo einen kleinen Platz in der Gemeinde finde. Ja, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich auch bereit, letztendlich einen Dienst in der Gemeinde zu machen. Noch weiter gesprochen, erst dann bin ich bereit, hingegeben zu leben. Und was geschieht? Wir fangen an, Dinge gegeneinander auszuspielen, anstatt zu sehen, wenn wir einen Kreis haben, alles hat irgendwo seinen Platz im Leben und wir dürfen Dinge nicht gegeneinander auszuspielen, arbeiten wir mit To-Do-Listen und mit Prioritäten. Erst meine Kinder, dann meine Frau, dann mein Auto und dann meine Gemeinde oder andere Dinge. Und auf einmal kommt es immer zu einer Unausgewogenheit im Leben mit Jesus. Alles hat seinen Bereich, alles hat seinen Platz. Und das, was er hier macht, das ist völlig falsch. Albert sagte vor einigen Monaten mal in einer Predigt, Herr und ich zuvor darf niemals in einem Satz stehen. Irgendwie so sinngemäß. Und genau das scheint hier das Problem zu sein. Herr und ich in einem Satz. Und das passt nicht zusammen. Entweder Herr und er ist auf dem Thron meines Lebens oder ich und er ist nicht auf dem Thron meines Lebens. Und da hat Jesus ihn quasi herausgefordert, auch in dieser Antwort, triff eine Entscheidung in deinem Herzen. Was möchtest du? Ja, sei nicht umhergetrieben wie eine Welle, mal so, sondern triff eine Entscheidung, steh zu dieser Entscheidung und leb in dieser Entscheidung. Und die Entscheidung, die er will, ist, lebe ein Leben in der Hingabe. Er sagt ja zu ihm, folge mir nach. Welche Antwort triffst du? Welche Antwort treffe ich in meinem Leben? Es ist von einer dritten Person die Rede. Die habe ich genannt, der Mann, der die Familie über die Nachfolge stellte. Natürlich sind ja noch viele andere Dinge, die man auch zwischen den Zeilen lesen kann. Es heißt ab Vers 61, und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen. Ja, Jesus könnte vielleicht sagen, endlich. Aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ja, also dieser Mann scheint es sich auch wiederum recht einfach zu machen, sonst würde Jesus nicht so reagieren, wie er reagiert hätte. Jesus ist kein Unmensch, dass man nicht Abschied nehmen kann von seiner Familie, wenn man wie die Apostel Jesus nachfolgt. Aber wiederum, der Heilige Geist sieht tiefer, er offenbart, wie es im Herzen aussieht. Ein Mann, der sagt knallhart, ich treffe eine Entscheidung für ein Leben in der Hingabe. Ja, ich sage eben Tschüss und dann folge ich nach. Aber Jesus zeigt, da gibt es noch ein Ungleichgewicht im Herzen, wo noch ein Stück weit das Herz geteilt ist. Und er spiegelt es ihm und zeigt, wie es im Herzen ist. Die Liebe zur Familie hat den ersten Platz. Ja, es ist ein Gebot. Es ist ein Gebot Gottes, die Familie zu lieben, die Frau zu lieben, die Kinder zu lieben, über alles. Aber ja, es heißt ja so schön, je näher zu Gott, desto näher zueinander. Das sollte ja die Lebensmaxime sein. Dass das ja auch ein Stück weit das Motto einer Familie, einer Ehe ist, dass man zu Christus wächst, um auch so sich noch besser zu verstehen, sich noch besser kennenzulernen, um eine Ehe zur Ehre Gottes zu leben und nicht wiederum Dinge gegeneinander auszuspielen. Ich liebe meine Familie am allermeisten und dann liebe ich Gott oder sonst irgendetwas. Ja? Die Liebe zu Gott steht über allem und Gott schenkt uns dann erst die Liebe, dass wir lieben können mit dieser Agape-Liebe, mit der er uns liebt. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, Gott noch mehr zu lieben, dass wir erst dann den Nächsten lieben können. Ja, hier Hingabe ja, so ein bisschen hineininterpretiert, auch auf uns übertragen, aber Kinder haben doch Vorrang. Hingabe ja, aber warte noch ein wenig und dann. Ja, vielleicht hat dieser Mann Jesus auch traurig verlassen. Ja, wir wissen es nicht, ist seinen eigenen Weg gegangen. Da war vielleicht ein ehrlicher Wunsch, eine Absicht, aber dann doch nicht die Bereitschaft, das tatsächlich umzusetzen, weil es irgendwelche Dinge in seinem Herzen gab, die noch, ja, wo die Hingabe nicht da war, um diese Dinge zu überwinden. Ja, und so fängt man an, nochmal Dinge gegeneinander auszuspielen. Also die größten Gelegenheiten ihres Lebens verpasst. Jesus begegnet ihnen persönlich. Jesus ruft sie persönlich in die Nachfolge und sie setzen doch für sich andere Prioritäten. Und das ist, glaube ich, ein Trend der Zeit, in der wir leben. Und das ist ein ganz, ganz großer Kampf, mit dem wir in der Gemeinde aktuell ganz, ganz stark zu kämpfen haben. Wir haben im Moment viele Gespräche auch in der Gemeinde. Wir haben viele Entscheidungen von Personen, von Geschwistern, die diese Frage der Hingabe für sich ganz anders beantworten als noch bei dem Zeugnis vor der Taufe. Ja, es sind einige Gespräche, wo gesagt wird, ich möchte nicht mehr in Hingabe leben. Ich erlebe Jesus Christus nicht. Ich erlebe den Heiligen Geist nicht. Ich habe noch nie Freude mit Jesus erlebt, im Leben mit Jesus. Das ist nur so ein Rotieren in einem Hamsterrad ausgesetzt von irgendwelchen Zwängen oder anderen Dingen. Ja, welch ein verschobenes Bild von dem, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und warum ist das so? Ich glaube, weil wir ein Stück weit so leben wie Hananias und Sapphira oder wie diese drei Leute, wo das immer im Herzen eine Option ist, aber wo nicht aufgestanden wird, um wirklich in Hingabe zu leben, alles dem Willen Gottes zu unterordnen. Ja, die Zeit ist um, sonst hätte ich noch einiges über Judas gesagt, der Hingabe nicht falsch verstanden hat, sondern der Hingabe gar nicht verstanden hat. Der auch gedient hat, verschiedene Dinge gemacht hat, mit Jesus unterwegs war, privilegiert war, der viele Menschen kennengelernt haben, die hingegeben waren und so weiter. Der Jesus hat Lachen, Weinen gesehen und der sich dann dennoch bewusst gegen Christus entschieden hat und Jesus verleugnet hat. So nah an Jesus dran und doch so weit von ihm entfernt, kein Verständnis für Hingabe. Ja, und da gibt es sicherlich Hindernisse. Sicherlich ist das Leben mit Jesus ein geistlicher Kampf, wo wir auch schauen müssen, was sind die Dinge, die im Weg stehen. Ja, vielleicht Angst vor dem, was Gott von mir verlangen könnte. Vielleicht Angst vor dem, dass Gott uns etwas vorenthält, Angst vielleicht vor irgendwelchen Einbußen im Bereich von Zeit, von Geld, von sonstigen Dingen, vor die wir uns ängstigen können, vielleicht Angst vor dem Unbekannten. Aber wenn das letztendlich unser Leben prägt und nicht dieser Glaube, dieses Vertrauen, dass er dennoch über allem steht, dennoch auch die Umstände unseres Lebens in seiner Hand hält, dann werden wir nie auch in Hingabe leben. Was es da noch ganz konkret bedeutet, darüber denken wir nächstes Mal danach. Aber das möchte ich uns mitgeben, ja, dass wir diese Gedanken mitnehmen, ja, so wie Jesus damals auch einzelne Leute in die Hingabe gerufen hat. Er tut es auch heute, in der FEBG, auch durch diesen Gottesdienst. Wir haben ja durch das Abendmahl über Hingabe nachgedacht, über das Erlösungswerk. Und deshalb passt es so gut zu dieser Predigt. Das ist die Grundlage. Die Kindergeschichte ist perfekt. Das ist die Grundlage. Aber bin ich bereit, jetzt mein Fundament zu verlassen, um auf Sand weiterzubauen? Ja? Wie sieht es aus in der Zwischenzeit? Und da wünsche ich uns wirklich Gottes Segen, auch im Nachdenken, einem jeden von uns. Amen.